先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Thomas Youth Club 玩玩的开心。
Herzlich willkommen zum Thomasus Club. Heute mit Andreas Reckwitz. Da ich ein bisschen erkältet bin, gebe ich gleich die Stimme weiter.
Ja, also zum Ablauf des heutigen Abends. Also herzlich willkommen erst einmal und herzlich willkommen auch Herrn Andreas Reckwitz. Zum Ablauf des heutigen Abends. Also wir werden etwa eine Dreiviertelstunde hier miteinander hier oben reden und dann haben Sie die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen, Anmerkungen, Kommentare loszulassen und danach fängt so ein informeller Teil an. Da wir die ganze Sache immer auf Podcast aufzeichnen, haben wir auch ein Publikumsmikrofon, was wir dann rumreichen, wenn unsere Runde hier sozusagen beendet ist. Also ich darf Herrn Reckwitz kurz vorstellen. Er ist Professor für Vergleichende Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Er studiert Soziologie und Kulturwissenschaften, auch Politikwissenschaften und Philosophie. In Bonn, Hamburg und Cambridge lehrte an ganz verschiedenen Orten, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen. 2015 bekam er eine Auszeichnung mit der Opus Magnum Förderung der VW Stiftung. Würde uns dann natürlich interessieren, was jetzt als nächstes Werk dann in Arbeit kommt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind soziologische Theorie, Kultursoziologie, historische Soziologie, Poststrukturalismus, Praxistheorie und natürlich, was heute unser Thema ist, Kreativitäts- und Subjektivitätstheorien. Heute haben wir zwei Bücher, zwei Aufsatzsammlungen in Vorbereitung gelesen und studiert. Genau, einmal ist das Buch Die Erfindung der Kreativität zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung. Das ist von 2012 und noch ganz druckfrisch. Ich habe es noch gerochen heute. Wahrscheinlich bin ich auch die erste Leserin, meint er. Das Buch Kreativität und soziale Praxis. Also ganz frisch erschienen 2016. Im letzteren Buch sind die Forschungsergebnisse sozusagen der letzten 15 Jahre in Form von Aufsätzen so zusammengefasst, dass es dann doch wieder ein eigenes Werk mit sozusagen Methodendiskussion, Beispielen und dann wieder sozusagen ein Schlusswort gibt. Also so jedenfalls, wenn man dann seine Theorie auch noch selber anwendet, liegt es natürlich beim Rezipienten, das so zu sehen. Gut. Ja, jetzt können wir die Fragerunde starten. Willst du zuerst oder soll ich? Wir hatten ja eine ziemlich aufreißerische Ankündigung, die Herrn Reckwitz selber ja gar nicht so gut gefallen hat. Und in Ihren Überlegungen geht es ja auch weniger um den bösen Kapitalismus, der sozusagen die Kreativität verschlingt, als um sozusagen Transmissionsprozesse der Moderne, die den Menschen mehr oder weniger zwingen, seine Kreativität in Form von Aufmerksamkeitserhaschung und in seinen Produkten sozusagen zu vermarkten. Ja, können Sie diesen Wandel sozusagen näher beschreiben, der da eingesetzt hat? Vielleicht, was ist jetzt neu in der Gegenwart gegenüber der Moderne, also ganz knapp vielleicht Moderne, Spätmoderne? Worauf müssen wir uns jetzt sozusagen einstellen, wenn es um die Kreativität des Subjektes heutzutage geht? Was ist daran neu?
Ja, ich darf mich auch erstmal sehr herzlich bedanken für die Einladung hierhin. Das ist für mich ja auch eine kleine Herausforderung, dass wir jetzt hier eine Dreiviertelstunde über dieses Buch sprechen, ohne dass ich jetzt einen Vortrag gehalten habe, ohne dass Sie selber das Buch wahrscheinlich gelesen haben. Aber wir bemühen uns jetzt, oder ich bemühe mich ja trotzdem, jetzt ein paar Kernthesen jedenfalls in dem Gespräch mit Ihnen beiden hier zur Diskussion zu stellen. Also zunächst muss ich sagen, also dieses Buch, die Erfindung der Kreativität, das stand für mich ja auch in etwas größeren Kontext. Das sind ja Fragen, die mich auch schon seit längerem beschäftigt haben. Und die Grundfrage, die dahinter steckt, ist eigentlich die Frage nach der Moderne. Also was macht eigentlich die Moderne aus? Was macht die Kultur und die Gesellschaft der Moderne aus? Das ist ja eigentlich, würde ich Ihnen was sagen, auch die Kernfrage der Soziologie. Also die Soziologie beschäftigt sich zwar auch mit dem Sozialen, aber doch im Kern jedenfalls, so ist sie ja auch entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, mit diesem Rätsel, was die Moderne oder das Moderne der Moderne ausmacht. Also diese Gesellschaft, die jetzt seit 200 Jahren ja auch schon existiert, wahrscheinlich so ungefähr im 18. Jahrhundert begonnen hat, eingesetzt hat als Moderne und sich dann immer weiter transformiert, sodass wir ja teilweise von Spät- oder Hoch- oder Postmoderne und so weiter reden. Und also meine Grundidee ist eigentlich, und auch stand auch hinter diesem Buch, dass wir diese, gerade wenn wir uns die Gegenwartsgesellschaft anschauen, also das, was man vielleicht Spätmoderne nennen kann oder Postmoderne, also das, was wir seit den 1980er Jahren ungefähr beobachten können im Westen, dass das nicht, sicherlich nicht mehr diesem klassischen Muster der Moderne entspricht. Und das klassische Muster der Moderne, wie es die Soziologie auch gerne beschrieben hat, war eigentlich eines, dass die Moderne im Wesentlichen als einen Rationalisierungsprozess verstanden hat. Nicht? Also Max Weber, da kann man das ja nachlesen, also die Moderne als ein Prozess der Versachlichung. Und das ist ja auch das, was unser Verständnis von Moderne, denke ich, ganz stark prägt, auch durchaus noch im Alltagsverständnis, auch in der politischen Diskussion. Also die Moderne als ein Prozess der Rationalisierung, das heißt der immer größeren Zweckmittelrationalität, ob das in der Wirtschaft ist, ob das im Staat ist, ob das in der Wissenschaft ist, in der Technik ist und so weiter. Also die Moderne ist eine große Versachlichungsmaschine, die deswegen auch so produktiv ist, so effizient ist, ja auch einen solchen Wohlstand hervorgebracht hat. Das kann man Rationalisierung auch mit Kapitalismus natürlich in Zusammenhang bringen. Man kann es auch mit Arbeitsteilung und Differenzierung zusammenbringen. Gut, das ist ja eigentlich so eine gängige Vorstellung von Moderne, die wir haben und die, wie gesagt, auch, denke ich, in der Soziologie stark verbreitet ist. Aber meine Grundidee war und ist eigentlich, dass das nicht alles ist. Dass das nicht alles an der Moderne ist, dass die Moderne eigentlich von Anfang an viel konfliktreicher und in sich widersprüchlicher gewesen ist und dass dieses Widersprüchliche auch in der Gegenwart, also in der Spätmoderne, eigentlich nochmal besonders deutlich wird. Und ich denke, diese Widersprüchlichkeit liegt eben vor allen Dingen darin, dass es eben zu diesem Prozess der Rationalisierung eben immer, man könnte sagen, ein Gegenelement gegeben hat. Und zwar seit dem Ende des 18. Jahrhunderts schon. Und zwar ein Gegenelement, das häufig auch Soziologen gar nicht so ganz ernst genommen haben, weil das erst so minoritär war oder in irgendwelchen Nischen innerhalb der Gesellschaft existierte. Und dieses Gegenmoment ist eben das, was man mit Ästhetisierung versuchsweise umschreiben könnte. Also ein Gegenelement, das eben sehr stark auf Affekte setzt, nicht? Also gerade nicht Versachlichung, sondern auf Affekte setzt, das eben aber auch auf solche Ideen setzt wie Authentizität, wie Selbstverwirklichung, wie eben auch Kreativität und so weiter. Und das ist eben ein ganzer Ideenpool, der ja sehr eng auch mit den künstlerisch-ästhetischen Bewegungen zusammenhängt, die Ende des 18. Jahrhunderts entstanden sind, also Sturm und Drang, Romantik und so weiter. Die Literaturwissenschaft weiß das natürlich schon, wusste das immer schon, aber es ist eben auch kultursoziologisch wichtig zu sehen, also das waren radikal oder sind radikal moderne Bewegungen, also auch überhaupt nicht antimoderne oder so oder jedenfalls nicht nur, sondern radikal moderne Bewegungen, die aber eben von Anfang an eigentlich eine andere Idee und auch eine andere Praxis von Modernität hatten, nämlich eine ästhetische, auch eine kulturelle und eben auch eine, wo es um Kreativität und Schöpferisches geht.
Die Ästhetisierung bezieht sich ja jetzt nicht nur auf den ihr angestammten Bereich der Kunst, sondern sozusagen dehnt sich jetzt auf so ziemlich alle Gebiete aus. Ja. Sie, in dem Zusammenhang frage ich mich, weil das Buch ja auch so heißt, die Erfindung der Kreativität, wer hat sozusagen die Kreativität erfunden? Sie reden auch von einem kreativen Imperativ oder vom Kreativitätsdispositiv.
Ja.
Was meinen die Begriffe?
Ja, gut, dass Sie mich unterbrochen haben, sonst hätte ich wahrscheinlich einfach unbegrenzt weitergeredet. Ich war ja auch noch gar nicht am Ende. Ich war ja erst beim historischen Beginn und jetzt fragen Sie genau, wie ist es in der Gegenwart?
Das haben kommt Gespräche jetzt. So an sich.
Genau. Und also das ist, ich sagte ja gerade, das war ein minoritärer Gegenbewegung und jetzt, das ist ja der für uns auch interessante Prozess, schon im gesamten 20. Jahrhundert und erst recht in den letzten 20, 30 Jahren, sind eigentlich diese ästhetischen Elemente immer mehr auch in den Mainstream gewissermaßen eingesickert, auch immer mehr in die Grundstrukturen der Moderne, der flächendeckende Moderne eingesickert, im Bereich der Ökonomie vor allen Dingen, aber auch zum Beispiel im Bereich der Stadtentwicklung. Überall kann man Prozesse der Ästhetisierung beobachten. Überall kann man auch dieses Modell des Kreativen oder des Schöpferischen beobachten als etwas, was der Einzelne wünscht, aber eben auch, was der Einzelne verlangt. Und genau wie Sie sagen, das ist eben nicht mehr nur auf die Kunst fokussiert. Also man könnte sagen, die Kunst war eigentlich so eine Art Nukleus der Ästhetisierung und auch des Kreativitätsmodells. Hotels in der Moderne, Ende des 18. Jahrhunderts, auch im 19. Jahrhundert. Und dann aber im 20. Jahrhundert sickern diese Codes und Praktiken immer mehr, auch von jenseits der Kunst, in verschiedenste Bereiche der Gesellschaft ein. Und da spielt natürlich jetzt die Wirtschaft und die Ökonomie und der Kapitalismus natürlich eine besonders große Rolle. Es spielt aber zum Beispiel auch, wenn man einen anderen Bereich nimmt, die Psychologie eine interessante Rolle, auf die ich ja auch in dem Buch näher eingehe, also auch der psychologische Diskurs, der ja ganz wichtig ist für unser Selbstverständnis, also unser Verständnis als Selbst, als Subjekt, ist einer, der zum Beispiel dieses Ideal der Kreativität, des Schöpferischen, des Selbstwachstums, der Selbstverwirklichung, das hängt ja alles miteinander zusammen, seit den 60er Jahren ganz stark forciert. Vorher waren sie nicht unbedingt auf die Idee gekommen, aber dann forcieren sie es ganz stark. Das heißt, von verschiedenen Seiten sieht man im Grunde, dass das Ideal der Kreativität und der Prozess der Ästhetisierung gefördert und gefordert wird. Insofern die Frage, wer hat da die Kreativität erfunden? Ich würde erstmal sagen, Kreativität erfunden hat haben die Ästheten Ende des 18. Jahrhunderts, ne? Also Rousseau und Sturm und Drang und die Romantiker und so weiter, die haben diesen Gedanken der Kreativität auch als ein Ideal, das schöpferische Subjekt, eigentlich erfunden. Und von da aus gibt es jetzt also einen Prozess der Diffusion und eben auch einen Prozess der Institutionalisierung. Und das ist natürlich das entscheidend Neue. Also gewissermaßen die künstlerischen Subkulturen, für die war das ein Wunsch, für die war das ein Ideal, auch eine Utopie vielleicht. Aber mittlerweile ist es eben etwas, also dieses Modell der Kreativität und auch der Prozess der Ästhetisierung, der sich eben institutionalisiert hat, in Institutionen drin ist. Die Therapeuten verlangen es von ihren Klienten, die Ökonomie verlangt es von den Kreativteams und auch von den Konsumenten und so weiter. Das heißt insofern, was einmal nur Wunsch war, ist jetzt auch Erwartungsstruktur oder sogar Zwang geworden, ist aber gleichzeitig auch noch Wunsch. Und dadurch haben wir natürlich eine so auch vertrackte und komplizierte Situation in der Spätmoderne.
Darf ich da nachfragen, wenn ich jetzt sozusagen als Soziologe langweile, weil das um die Versachlichung geht und das erschöpft irgendwie nicht alles, das war mir, wenn ich mal so sagen darf, schon immer klar. Dann muss ich jetzt, oder was bin ich dann? Bin ich dann jetzt ein Kulturanthropologe? Entdecke ich dann am Menschen, dass er kreativ sein kann und auch kreativ sein will und dass das inzwischen eine gesellschaftliche Notwendigkeit geworden ist? Ist das, sind Ihre explorativen Rückgänge sozusagen aufs 18. und 19. Jahrhundert, sind das sozusagen Plausibilisierungsstrategien, dass es so etwas wie Kreativität gegeben hat und immer stärker wird? Ist das so ein Argument? Also, denn ich meine, der Kapitalismus hört ja nicht wirklich auf, nur weil jetzt Menschen sozusagen sich als Künstler begreifen und performant sein wollen. Mhm. Ja. Also ich frage jetzt nochmal, weil Sie so groß angefangen haben, wie es geht um uns, es geht um die Moderne und da ist Kreativität wichtig. Welchen Status hat diese Kreativität, die Sie beschreiben? Ist das ein Phänomen, was Sie beobachten in Diskursen, auf alle Fälle, das haben Sie auch schon gesagt, in Theorien und so weiter, auch in der Wirklichkeit, also es geht ja bis hin zu Medienindustrie und so weiter, Ihre Beispiele, also ganz an die Gegenwart heran, ja. Auch die Sachen, die Sie zur Stadt sagen, gehen ganz an die Gegenwart heran. Und hat das dann jetzt sozusagen einen Exklusivitätsanspruch, dieses Kreativitätsdispositiv? Ist das die Brille, die wir jetzt aufsetzen sollen, oder ist das eine Geschichte, die Sie selber überwältigt hat, die Sie sozusagen entdeckt haben?
Ja, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, ich versuche es aber. Also zunächst mal, also was ja nun nicht mein Zugang ist zur Kreativität, ist gewissermaßen ein anthropologischer. Also jetzt Kulturanthropologie ist ja nochmal eine andere Sache, also Cultural Anthropology, die ist ja sehr relativierend, aber die Anthropologie, philosophische oder wie auch immer, würde ja möglicherweise sowas im Menschen voraussetzen, ne? Wie das Schöpferische. Und es gibt ja auch Autoren, die durchaus in diese Richtung gehen. Also wenn ich zum Beispiel Hans Joas Kreativität des Handelns lese oder so, da wird das ja eigentlich schon eher in diese Richtung vorausgesetzt. Es gibt eben, ne, kreative Elemente im Handeln, im Menschen. Das mag man sehen, wie man will, das ist aber nicht mein Ausgangspunkt. Also da bin ich gewissermaßen auch insofern schon Foucauldianer. Also ich versuche da so möglichst wenig eigentlich in den Menschen von vornherein hineinzulesen und in seine Grundstruktur und was da alles so angeblich von Natur aus in ihm vorhanden sei, sondern ich versuche eben vehement, soweit es geht, zu kulturalisieren und zu historisieren. Und das ist eben mein Zugang zu der Kreativität, dass ich das eben, dieses Phänomen historisiere und kulturalisiere und eben gerade nicht sage, es gab immer schon Kreativität, sondern sage, das ist gewissermaßen eine Erfindung des späten 18. Jahrhunderts. Und zwar nicht nur auf der Diskursebene, auch natürlich auch auf der Diskursebene, sondern auch auf der Ebene der Praxis. Die sozialen Praktiken sind ja eng mit den Diskursen verbunden. Also eben, sagen wir mal, das Brainstorming, das ist natürlich sogar jetzt eine Technik, die sogar gelernt wird. Also es gibt ja auch bestimmte Praktiken, die wir, ob das jetzt in der Ökonomie ist oder in der Psychologie oder auch meinetwegen, die wir alltäglich erwerben, in der Erziehung und so weiter, auch in der Pädagogik, wo ja ganz stark sowas wie das Schöpferische in uns hervorgelockt wird oder wir damit umgehen. Aber diese Praktiken hängen ja auch mit den Diskursen zusammen. Ich würde das eben nicht jetzt natürlicherweise sowas wie eine Kreativität voraussetzen. Klar, man kann immer sagen, also in der sozialen Praxis, solange es die gibt, da gibt es immer Reproduktion, es gibt immer Wandel, es gibt immer das Alte und das Neue. Das kann man sicher so allgemein erstmal sagen. Habe ich auch nichts, würde ich auch sagen. Nur, das ist für mich jetzt nicht die Interessante. Das Interessante ist eigentlich, dass eben Kreativität als ein kulturelles Modell so forciert wurde, seit den letzten 200 Jahren und zunächst mal eben von der Minderheit ausgehend und mittlerweile aber eher eben auch etwas, was im Zentrum der Gesellschaft angekommen ist und damit seinen Stellenwert auch nochmal gewandelt hat.
Da wir jetzt bei den methodischen Fragen schon mal so ein bisschen reingerochen haben, gegenüber den alten Soziologien und Gesellschaftstheorien haben Sie ja versucht, eine Methode anzuwenden, die Praxeologie, und haben dann von einem praxeologischen Quadrat der Kulturanalyse gesprochen. Welche Phänomene sind es denn, die Sie da besonders interessiert und wie gehen Sie daran?
Ja, also jetzt die Sache mit der sozialen Praktik und der Praxistheorie, das ist für mich eigentlich ein Hintergrund, könnte man sagen. Nicht? Also das ist auch ein Werkzeug, eine Krücke, also mit der man was machen kann und manchmal aber auch vielleicht nicht mehr so viel machen kann. Und also jetzt ist für mich einfach wichtig, ich meine, ist ja die Frage, wie näher ich mich diesem Phänomen Kreativität? Und ich nehme es eben jetzt nicht als etwas, was in den Subjekten vorhanden ist oder in der Psyche oder wie auch oder in der Kommunikation, sondern ich gehe eigentlich davon aus von sozialen Praktiken. Also dass gewissermaßen die soziale Welt besteht aus sozialen Praktiken, das heißt also routinisierten Handlungsweisen, also täglichen Handlungsweisen, die mit implizitem Wissen verknüpft sind, die auch verkörperlicht sind, also die inkorporiert sind. Das kann man ja auch bei Bourdieu nachlesen und so weiter. Und das ist eigentlich jetzt mein Ausgangspunkt. Und auch die Diskurse sind als diskursive Praktiken mit diesen sind auch Praktiken. Und das ist eigentlich das, würde ich sagen, das Feld auch der Analyse, diese Praktiken. Und dann kann man eben schauen, welche Praktiken geht's. Also um die Praktiken im Bereich der Kunst, um die Praktiken des Wirtschaftens, also Arbeiten, Konsumieren, Handel auf dem Markt, Praktiken im Bereich der Stadtentwicklung. Da geht es ja auch in dem Buch ganz stark, also wie sich auch die Stadtplanung zum Beispiel verändert. Also das sind hier verschiedene Praktikenkomplexe, wenn man so will. Es gibt sicher auch noch andere, die ich da jetzt gar nicht.
Ja, können Sie vielleicht mal eine Praxis näher beschreiben? Vielleicht die Stadtplanung oder vielleicht.
Ja.
Das wäre ja.
Genau, also dass man jetzt nochmal
eine Vorstellung genauer bekommt, wo die Kreativität dann auch hier eine Rolle spielt.
Genau, ja. Also wenn man jetzt die Stadtplanung nimmt, das ist ja das letzte Kapitel in dem Buch und auch eines, das ich mit großer Lust auch geschrieben habe, weil ich an die Stadtentwicklung eigentlich ein sehr spannendes, weiterhin sehr spannendes Feld finde. Und was man da ja beobachten kann, ist so auch eine Transformation, so seit den 80er Jahren ungefähr, von dem, was man sagen könnte, also weg von der funktionalen Stadt hin zu einer sich kulturalisierenden Stadt oder ästhetisierenden Stadt. Da wird teilweise auch dieses Etikett Creative City sogar, also in der Stadtplanung verwendet. Das ist natürlich ein Etikett, das ist klar, denn das muss man nicht für bare Münze nehmen. Aber der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass hier dass man beobachten kann, wie Städte sich immer mehr eigentlich einerseits entfernen von diesem industriegesellschaftlichen Modell der Stadt als etwas Funktionales, was dann ja auch durchrationalisiert ist, was durchversachlicht war, also zum Beispiel, wo es dann einfach darum ging bei der Stadtplanung, also dass bestimmte städtische Funktionen erfüllt sind, dass man irgendwo wohnen kann, dass man irgendwo arbeiten kann, dass da Verkehrswege gelegt werden, also vor allen Dingen ja für die Autos, teilweise öffentlichen Verkehr und so weiter. Die funktionale Stadt war eben eine, die funktionalisiert war, also man kennt das ja aus diesen auch großen Visionen von Le Corbusier beispielsweise, nicht? Das war die auch so gar nicht umgesetzt worden, aber jedenfalls diese Idee, wenn man Stadt plant, ist das eigentlich ein durch und durch sachlicher, funktionaler Prozess. Stadt muss bestimmte Funktionen erfüllen. Dann wurden ja auch neue Städte als Industriestädte gegründet, Eisenhüttenstadt, Wolfsburg und so weiter. Und jetzt aber, was wir insofern auch die Geschichte der Stadt spielte keine große Rolle. Die Stadt wurde eigentlich von Grund auf, könnte man sagen, als moderne neu errichtet. Und jetzt aber seit den 80er Jahren beobachten wir, ob man das jetzt Postmoderne nennen kann oder Spätmoderne, wie auch immer, dass eben für die Städte, jetzt ganz platt gesagt, erstmal Kultur und auch das Ästhetische immer wichtiger wird und dass sie versuchen, sich selber also als kreativer Motor auch zu gestalten, und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also einmal natürlich auch auf der ökonomischen Ebene, man versucht eben zum Beispiel auch Creative Industries anzusiedeln, nicht? Also die ganze Breite der ökonomischen Zweige, wo es um Neues, also um kulturell und ästhetisch Neues, denn das ist die Kreativität, also diesen relativ neutralen Sinne, also die Produktion von kulturell und ästhetisch Neuem, das findet ja in diesem Creative Industries, Creative Clusters statt, ob in der Werbung, in der Mode, im Design, in den Medien, im Kunsthandwerk, in der Kunst und so weiter. Und das Städte sind sehr stark daran interessiert, das anzusiedeln. Ja, also sie wollen sich zu einem Nukleus, könnte man sagen, auch ökonomischer Kreativität machen. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter sehr interessanter Aspekt ist die Ästhetisierung von Stadtvierteln, die wir beobachten können. Ich denke, dass auch Leipzig dann, soweit ich das von außen beobachten kann, ein sehr gutes Beispiel wäre. Sie kennen das ja, die Altbauviertel, ne, die also in der funktionalen Stadt verfallen sind. Entweder man hat sie abgerissen, weil man nichts mit ihnen anfangen konnte, oder man hat sie verfallen lassen. Und es waren eher Stadtviertel für sozial Schwache, für Migranten und so weiter. Und nun aber dieser sehr interessante Prozess, der, meine ich, mit diesem Begriff Gentrifizierung überhaupt nur nicht wirklich getroffen ist, dieser Prozess der Ästhetisierung dieser Stadtviertel. Diese Altbauviertel sind auf einmal erscheinen ästhetisch ansprechend. Also wenn Sie noch meine Eltern gefragt hätten, die hätten gesagt, also wer will da wohnen, das ist nicht komfortabel, das ist nicht funktional. Aber jetzt natürlich mit dem Prozess der Ästhetisierung seit den 80er, 90er Jahren werden diese Stadtviertel auch auf einer kulturellen Ebene, erscheinen sie aufgewertet. Die Altbauten erscheinen großzügig, sie erscheinen komfortabel, sie haben Stil, gerade weil sie nicht von der Stange sind, weil sie nicht standardisiert sind, weil jedes Gebäude anders ist. Dann gibt es die kleinen Läden, die sich da ansiedeln, dann gibt es die Büros, die sich da ansiedeln und so weiter. Und dann kommt so ein Ideal auch von städtischer Heterogenität, das ja schon Jane Jacobs interessanterweise in ihrem Buch The Death of the American City in der 60er Jahre so als Vision auch einer Stadtentwicklung dargestellt hat. Also die Stadt gewissermaßen als nicht als funktionales, sondern als kulturelles Gebilde, wo ein Gewusel stattfindet, wo die Leute miteinander kommunizieren, wo verschiedene Stile sind, verschiedene Lebensstile, verschiedene Milieus, alles mischt sich und so weiter. Und eben in den Innenstädten, ne? Also nicht in den Vorstädten, sondern in den Innenstädten. Also insofern gerade diese Ästhetisierung der Innenstadtstadtviertel ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Ästhetisierung der Städte. Kann auch auf andere Elemente zu sprechen kommen, zum Beispiel auch auf die wiederum neue Bedeutung von Kulturinstitutionen, die ja lange etwas verstaubt erschienen, Museen zum Beispiel, aber jetzt erleben wir einen Musealisierungsboom, also auch Museen, die zum Beispiel als neue Gebäude, Stichwort Solitärarchitektur, neu errichtet werden. Bilbao, ne, Guggenheim-Museum war da so ein auch öffentlichkeitswirksamer Fall. Das heißt also, Museen sind selber bringen Kultur und Ästhetik in die Stadtviertel, sie bringen auch das ästhetisch Neue in die Innenstädte, werden damit auch für Touristen zum Beispiel interessant. Also auch da haben wir wiederum ein Element dieser Creative Cities, wie gesagt, gut, auf der ökonomischen Ebene, auf der Ebene der Stadtviertel, auf der Ebene der Kulturinstitutionen. Überall sehen wir eigentlich, also gewissermaßen Kultur und Ästhetik spielen in der spätmodernen Stadt eine ganz andere Rolle als in der funktionalen Stadt. Und das wird eben auch erwartet von den oder vielen Bewohnern, auch von den Besuchern, von den Arbeitnehmern und so weiter. Also sie haben da eine, es ist also nicht nur eine Erfindung des Städtemanagements, ich denke, oder so einfach kann man es sich nicht machen, es ist auch nicht nur eine Erfindung der Unternehmen, die davon profitieren, sondern eben auch die Bewohner selber haben ein Interesse an dieser ästhetischen, kulturellen Aufwertung der Städte.
Okay, jetzt haben Sie mir gleich das Argument weggenommen, weil ich wollte gerade sagen, es gibt Stadtmarketing und das sind ja auch wirtschaftliche Gründe, das könnte man auch so bezeichnen, aber ich will einfach nachfragen, wenn das Phänomen, soweit wie Sie es jetzt bei diesem Beispiel angerissen haben, wenn das als unbestritten gelten kann, wie muss man es denn bewerten oder ausdeuten? Also ich meine mich zu erinnern, dass in Ihrem Buch auch etwas drinsteht, mit dem etwas älteren Begriff würde man sagen, zur Dialektik dieser Ästhetisierung, die immer auf das Neue setzt, ja, weil das ist ja auch ein Fluch, Ja, ja. Das ist ja, das Neue ist ja nicht inhaltlich irgendetwas, sondern das muss ja überraschen, das muss affizieren, es muss uns mitnehmen. Das ist ja etwas, was für diese Ästhetisierung auch sehr wichtig ist. Ja. Es gibt sozusagen Wertesysteme, das heißt, die volle Power der Kultur sozusagen ergreift jetzt den ganzen Menschen und sozusagen der Mensch definiert sich selber durch das, wofür er sich sozusagen hingibt. Das ist jetzt mein Wort, das steht jetzt glaube ich nicht bei Ihnen. Das ist aber erschöpfend zumindest, ja, und das ist ja vielleicht auch aussichtslos und vielleicht auch leerlaufend. Kann man solche Worte nehmen?
Ja, erst einmal nochmal sehr gut, dass Sie das gerade darauf hingewiesen haben, auf den Zusammenhang zwischen Ästhetisierung und der Orientierung am Neuen. Ich habe das jetzt gerade gar nicht mehr so deutlich gesagt, aber das ist natürlich tatsächlich auch das, was ich mit diesem Begriff Kreativitätsdispositiv, Sie hatten den Begriff hier vorhin verwendet, auch umschreiben möchte. Also das ist ein Dispositiv, also ein gesellschaftlicher Komplex, der hier das Soziale in eine bestimmte Richtung lenkt, und zwar eben in eine Richtung der Ästhetisierung, aber nicht nur einfach einer Ästhetisierung, sondern eben einer Ästhetisierung, die sich am Neuen ausrichtet. Also dieses Kreativitätsdispositiv ist ein Regime des Neuen. Das hat es in der Moderne immer schon gegeben, also Regime des technischen Neuen, ne, Empfindungen und so weiter, des politischen Neuen. Moderne ist sicherlich von Anfang an ein Regime des Neuen gewesen, ganz vehement antitraditionalistisch. Aber jetzt geht es eben sehr stark auch um diese, nicht nur um das technisch Neue, sondern eben auch um das kulturell Neue und das ästhetisch Neue, eben in der Wirtschaft, in der Kunst, in der Stadtentwicklung und so weiter. Also das ist, denke ich, nochmal ganz wichtig. Aber jetzt Ihre Frage war ja, wie man das bewerten soll.
Ja, ja.
Und
wir vergessen die Frage nicht, aber jetzt nur mal tatsächlich eine Rückfrage, diese Revitalisierung der Innenstädte.
Ja.
Erleben ja viele Leute als Rückkehr zu etwas Altem. Also es ist ja irgendwie auch eine Romantik. Kann man das trotzdem oder muss man das trotzdem als sozusagen Ästhetisierung und Suche nach dem Neuen begreifen? Nur weil es sich von einem früheren absetzt? Also
ich verstehe, ich muss kurz
überlegen. Ja. Naja, sonst machen wir weiter mit der Hauptfrage.
Also ich meine, es ist ja folgendes. Das Interessante ist, dass ja tatsächlich, also gerade auch in diesen in den spätmodernen Städten, ja immer wieder ein Rückgriff auf Altes ganz gezielt stattfindet. Ich hatte vorhin ja die Altbauviertel genannt. Das ist ja ein gutes Beispiel. Oder auch, Sie haben mich ja hier vorhin durch dieses Gebäude geführt, nicht? Also dass jetzt so ein Bau, ein wilhelminischer Bau wieder errichtet wird. Nicht? Das wäre ja vor 50 Jahren wahrscheinlich, das war auch nicht, man hat ihn ja quasi abgerissen. Das zeigt ja, dass ja diese spätmoderne Stadt sehr stark auch von einer gewissermaßen Wiederaufnahme alter Elemente lebt. Aber erst einmal, ich meine, das ist ja nicht einfach nur das Alte, das da kopiert wird, sondern das ist ja, wie das ja Jameson vor einigen Jahren schon genannt hat, ein Mode Retro. Ne? Dass das gewissermaßen das Alte wird in einen neuen Kontext gesetzt, nämlich in den gegenwärtigen. Das ist eben nicht mehr das Alte. Ne?
Also das Neue ist ein formales Kriterium weitgehend. Das ist nicht das Alte.
Genau, also das Alte
setzt sich ab. Es muss etwas sein, was es vorher nicht so gab.
Genau, das Neue kann ja auch darum bestehen, dass man alte Elemente nimmt und sie rekontextualisiert. Das ist ja auch in der postmodernen Kunst ganz stark der Fall. Und das gehört ja auch damit. Das Neue muss ja irgendwo herkommen. Das ist ja die Schwierigkeit. Woher kriegen wir überhaupt nur das Neue, wenn wir alle nach dem Neuen suchen? Und da ist das Alte, auch so paradox es klingt, natürlich eine hervorragende Quelle. Die Geschichte. Da kann man immer wieder was Neues kombinieren, rekontextualisieren. Das ist insofern ist das Alte in der Postmoderne eine Quelle paradoxerweise des Neuen.
Gut, jetzt hätten wir es wieder neu, formal, leer, hohl bestimmt. Ja? Also das Neue ist irgendwas, es ist nur nicht das Alte. Und ist das denn, wie sollte man das jetzt bewerten? Weil es ja gleichzeitig etwas ist, es ist ja nicht irgendein Neues, sondern ist das Neue, was die Leute mitnimmt.
Ja, genau. Also das Neue, das ist ja, das steckt ja auch jetzt in der Erfahrung hinter, das gibt's ja objektiv gar nicht. Also das Neue, Neu-Alt ist gewissermaßen Beobachtungsschema, wenn man das mal so luhmannianisch formulieren will. Das heißt also, das Neue liegt im Auge des Betrachters. Also was wir als neu wahrnehmen, wie wir es vom Alten unterscheiden, das hängt ganz vom Betrachter ab. Und es geht aber natürlich in diesem Dispositiv ja immer tatsächlich um das Neue, das irgendwie auch das Publikum beeindruckt oder die Rezipienten. Deswegen ist die Kunst, könnte man sagen, in vieler Hinsicht auch durchaus eine Art Blaupause für diese Entwicklung, weil das wollte die moderne Kunst ja immer. Die moderne Kunst wollte nicht nur einfach was Neues, was Innovatives, was ganz anderes, Avantgardistisches und so weiter kreieren, sondern auch etwas, was vom Publikum als ein solches natürlich zertifiziert wird. Das war ja immer auch in der Regel jedenfalls an ein, wie groß auch immer, oder klein Publikum gerichtet.
Aber war es jetzt nicht, also so habe ich jedenfalls Ihre Aufsätze auch gelesen, das Neue bezog sich jetzt nicht nur auf die Objekte, die hergestellt werden, sondern vielmehr auch auf die Praxen, die da, oder Praktiken, wie Sie sagen, die dahinter stecken. Also neue Formen der Arbeitsorganisation und des Teamworks und der Projektmacherei und des Zeitmanagements und dergleichen.
Sie meinen also, in der Kunst oder wo meinen Sie jetzt? Oder ganz generell?
Generell in der kulturellen Szene in einer Stadt zum Beispiel.
Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen, ne? Also ich meine, diese neuen, also die Verfertigung von neuen Gütern, ob das jetzt Kunstwerke sind oder Designobjekte oder Musikstücke oder Stadtviertel oder Gebäude und so weiter, setzt ja auch bestimmte Praktiken voraus, die genau das versuchen. Also was man jetzt eben vielleicht zum Beispiel Kreativteams, ne? Also eine bestimmte Arbeitsweise, die ja genau darauf ausgerichtet ist, das Neue, das ästhetisch Neue zu kreieren, das ist ja eine schwierige und herausfordernde Aufgabe, die ja eben nicht die andere Arbeitsweisen erfordert. In der Kunst gab es ja immer auch andere Arbeitsweisen, aber jetzt gibt es eben auch gerade in den Creative Industries natürlich solche anderen Arbeitsweisen, also Stichwort Projektarbeit, ne? Also Stichwort Kreativteam, Stichwort Design Thinking, also wo es genau ja darum geht, aus der Kultur irgendwelche Elemente auch zu nehmen und sie zu verarbeiten zu etwas Neuem, zu etwas, was das Publikum interessiert oder auch den Nutzer interessiert. Also insofern natürlich, das hängt sehr stark auch mit veränderten, also diese neuen Objekte hängen auch zusammen mit neuen Praktiken, zum Beispiel ihrer Herstellung, aber auch ihrer Rezeption zum Beispiel.
Sie haben ein Beispiel eines Films über Jackson Pollock gebracht. Also Jackson Pollock ist dieser berühmte Maler, der über diese Dripping-Technik Bilder, also Leinwände, bekleckst hat von oben herab. Das war als Technik schon umstritten und nicht überall anerkannt. Das war aber neu in diesem Sinne. Es hat noch niemand so gemacht. Und der wurde gefilmt dabei, 10-Minuten-Film, Farbfilm. Und dieser Film lief am Anfang ohne große Aufmerksamkeit zu erregen und dann aber doch. Weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Sie können mich ja gleich korrigieren, weil jetzt dann die Leute fasziniert zugeguckt haben, wie jemand ein Bild auf diese merkwürdige Weise malt, indem er Farbe auf die Leinwand tropfen lässt. Er wurde gefilmt im Akt des Herstellens, während vorher auch die konservativen Kunsthistoriker haben gesagt, also wir kümmern uns um das Werk, wie das hergestellt worden ist, das wollen wir nicht, das können wir wissen, aber sehen wollen wir es nicht. Ja? Das gehört nicht zu dem, was Kunst ist. Und Sie nehmen es, glaube ich, als Beispiel dafür, wie wichtig auf einmal Prozesse werden, das Performative, ja, was ja auch in den letzten Jahren sehr intensiv erforscht wurde. Und das Performative definiert jetzt auf einmal das Subjekt, das Moderne, das, was mit Neuheit ausgestattet ist, ist nämlich neu in dem, wie es sich gibt, wie es sich herstellt. Ich musste da leider ununterbrochen ans Fernsehen denken und was oder an die Blogs oder an das Internet und wie sozusagen ausgeleiert das inzwischen geworden ist, dass die Leute sich dauernd produzieren. Aber mir hat es deswegen umso mehr eingeleuchtet, wenn Sie dann sagen, dass es jetzt zur modernen Gesellschaft gibt, dass alle wie Künstler sein wollen. Das ist die eine Option. Aber auf alle Fälle alle unbedingt Publikum sind. Ja, das ist auch die andere Option. Kommen wir da raus? Also ich meine, ist es eine vollständige Option? Können wir sozusagen abwechselnd Künstler und Publikum sein und das bestimmt unsere Modernität?
Also zunächst einmal ist das genau der für mich der oder einer auch der zentralen Punkte, dass ja die also diese Verfertigung von Neuem, ob jetzt in Objekten oder auch ich als Subjekt selbst, eben immer vor Publikum stattfindet und dass wir im Grunde, dass eigentlich gewissermaßen die spätmoderne Gesellschaft eine Publikumsgesellschaft ist. Ne? Das eine, in der wir ständig uns in Publikumsfunktionen befinden und gleichzeitig aber auch immer wieder selber etwas Neues versuchen zu produzieren. Und ich denke, das beste Beispiel wäre dafür natürlich worauf ich in dem Buch ja auch leider kaum eingehe, wäre natürlich das World Wide Web. Ne? Also das Internet ist das beste Beispiel, wo wir befinden uns dort ständig in einer Publikumsfunktion, also tagtäglich, indem wir da in das Smartphone schauen und so weiter. Also wir sind fast ununterbrochen Publikum. Also wenn man sich das mal vergleicht mit noch vor einigen Jahrzehnten, ne, wie selten man da mal Publikum war. Ne? Aber jetzt sind wir ja ständig Publikum vor diesen Texten, Bildern und so weiter. Gleichzeitig sind wir ja aber auch immer wieder Leute oder viele von uns, die ja im Internet da etwas reinstellen. Ne? Irgendwelche Blogs oder Fotos oder über Instagram oder wo auch immer. Das heißt, wir sind in weiterem Sinne kreativ. Ne? Also wir versuchen da etwas Neues über uns zum Beispiel auch darzustellen oder wie wir bestimmte Dinge, wie wir sie denken, was wir darüber denken, wollen wir anderen mitteilen und so weiter. Also insofern, da sind wir ja ständig in dieser abwechselnden Situation von Produzenten, von Neuem, also kreativ, wenn man so will, und gleichzeitig immer auch Publikum. Also da sind wir, glaube ich, stimmt dieses Abwechselnde. Und das scheint mir auch wirklich typisch zu sein. Das ist ja auch das Neue. Das hat ja auch Beuys ganz anders zusammen. Man hat mit diesem, dass man, nein, Entschuldigung, das war nicht Beuys, sondern natürlich Andy Warhol. Also dass man, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der dann irgendwann jeder mal für einige Stunden oder so berühmt wird. Also da war das noch etwas eine Ausnahmekonstellation eigentlich und er hat das aber schon so vorhergesehen, das könnte sich ändern, also nicht mehr nur die Künstler sind diejenigen, die ein Publikum haben und Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern jedermann. Und das ist aber natürlich eine Situation, in die wir jetzt ja immer mehr geraten.
Ja, also der Zwang sozusagen zum Kreativsein, der schon zur Normalität geworden ist, wie Sie selber schreiben, ist eine bestimmte Art von Entzauberung auch des Kreativseins, des Künstlerseins. Wie kann man denn dem sozusagen entrinnen? Gibt es da Ausweichmöglichkeiten?
Ja, erstmal ist natürlich die Frage, ob wir dem überhaupt entrinnen sollen. Man könnte auch fragen, was ist denn daran überhaupt so schlecht? Also das ist ja auch die Frage der Bewertung, die finde ich ja gar nicht so einfach, muss ich erstmal sagen. Selbst auch als ich das Buch schrieb, muss ich sagen, ich finde diese Phänomene ja für sich genommen erstmal sehr spannend, wie man so sagt, oder auch faszinierend, auch teilweise erschreckend. Aber die Bewertung fällt gar nicht so leicht. Und man kann ja auch fragen, warum fällt sie nicht so leicht? Naja, sie fällt nicht so leicht, weil natürlich einerseits diese Orientierung an der Kreativität oder auch im Ästhetischen ja auch gewissermaßen eine moderne Utopie war. Und das ist ja auch ein Denken, das in uns sehr stark verwurzelt ist, das eben gut zu finden. Also wir sind ja alle Postromantiker, also ich jedenfalls auch, oder viele von uns. Und insofern ist das ja erstmal durchaus etwas Positives, könnte man sagen. Auch zum Beispiel, was die Arbeitsweisen angeht, dass eben nicht mehr da monotone Routinearbeit geleistet wird, sondern die Kreativteams eben die Möglichkeit haben, eben auch, also für sich selber mit großem Enthusiasmus teilweise ja auch neue Güter in die Welt zu setzen. Oder dass wir eben uns im Internet auch verwirklichen können, dass wir da anderen etwas präsentieren können über uns. Das ist ja zunächst einmal sicherlich nicht nur negativ. Das ist ja auch mit sehr starken Affekten verbunden, also auch Affekte, die vorher vielleicht eher marginalisiert wurden. Also insofern würde ich das keinesfalls nur negativ sehen. Ich würde durchaus auch nochmal diese positive Seite sehen. Aber auf der anderen Seite natürlich das Problem ist, also wenn das Ganze eben zu so einer Erwartungsstruktur wird und damit ja auch teilweise schon Formen eines Zwangsapparats annimmt. Also man muss eben, man kann nicht kreativ sein, sondern man muss es sein, ob jetzt im Arbeitsleben, aber auch im Privatleben. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie Sie sagen, also gibt es da Alternativen, kommt man da raus? Ich hatte ja am Ende des Buchs zumindest mal angedeutet, auch in welche Richtung man denken könnte. Denn das ist ja gar nicht so einfach, überhaupt Alternativformate zu überlegen, die wir vielleicht auch ganz in Ordnung finden, die aber anders aufgebaut sind. Nicht? Und da habe ich, das ist aber eher auch ein Vorschlag, an zwei gedacht, also an zwei Stellschrauben gewissermaßen, die man drehen könnte. Das eine wäre eben diese Stellschraube mit dem Publikum und das andere ist die Stellschraube mit dem Neuen. Also die erste Frage wäre eben, warum denn immer Publikum? Nicht? Also muss denn immer Kreativität vor einem Publikum aufgeführt werden? Das ist mittlerweile extrem verbreitet, also sowohl durch die Medialisierung als auch durch die Ökonomisierung. Aber man kann sich natürlich auch vielleicht nicht nur Alternativformate denken, sondern die gibt es ja auch. Das heißt also gewissermaßen kreative Praktiken, die gerade nicht vor einem Publikum stattfinden. Es gibt ja auch manche Kunstprojekte, die so aufgebaut sind, also lokale Kunstprojekte, die sich nicht an ein regionales Publikum wenden, sondern mit lokalen Teilnehmern vor Ort etwas zusammen machen. Aber es gibt ja viele alltägliche Formen von Kreativität, die eben, wo es gewissermaßen nur Teilnehmer gibt, aber kein Publikum. Nicht? Also das ist mir, denke ich, der Unterschied. Einfaches Beispiel, Fußballspiel vor einem Publikum, ne? Das ist ja das, was die Experience Economy sehr stark auch inszeniert. Oder eben Fußballspiel mit Freunden zusammen, nur für sich selbst. Ne? Das könnte man sagen, das hat beides Elemente einer kreativen Praxis, aber die erste ist natürlich unter diesem Leistungszwang, dass da auch etwas Besonderes performt wird. Die zweite ist eben nur von Teilnehmern unter sich. Damit hätte man die Publikumsfunktion gewissermaßen rausgenommen und in vieler Hinsicht dann vielleicht ja auch diese Erwartungsstruktur, die mit dem Publikum zusammen ist. Natürlich die Frage, inwiefern das ein Modell ist, was auch über so gewisse Nischen hinaus von Bedeutung sein könnte. Da könnte man nochmal drüber reden. Eine zweite, wo man eine Alternative, denke ich, andenken kann, wäre eben, warum denn immer das Neue? Also warum ist denn eigentlich diese Orientierung an dem Neuen, an diesem Innovativen und noch nie da gewesen und so weiter. Warum sind wir da so von besessen von diesem Gedanken, ne? Dass das Neue besser ist als das Alte? Und da könnte man natürlich, das ist natürlich auch teilweise ein durchaus konservativer Gedanke. Man könnte zum Beispiel auch an bestimmte ästhetische Praktiken denken, die ich in dem Buch dann ja auch nenne, wo auch die Ästhetik selber gar nicht auf das Neue setzt, sondern auf die Wiederholung. Also wenn Sie dann zum Beispiel ein Buch nehmen, wie das von dem François Julien über die Ästhetik des Faden, des alten Japans, des alten Chinas, man darf da nicht exotisieren natürlich, aber da wird ja sehr starkes dargestellt, dass das eine ästhetische Praxis ist, die also auch eine Perfektionierung von bestimmten Schemata setzt, die dann aber auch für die Teilnehmer mit Konzentration, auch mit einer bestimmten sehr starken Involviertheit in den Prozess zusammenhängt, also alles das, was ästhetische Praxis ausmacht, aber nicht eben, dass man jetzt das genial Neue dabei schöpfen will. Also das wäre auch nochmal die Frage, ob wir nicht aus diesem Rattenkäfig dieser Orientierung an immer nur weiter Neuen, auch ob wir da Alternativen haben, da rauszukommen.
Also die Schwierigkeit fasse ich mal in die Worte zusammen. Es lässt sich mit diesem Konzept der Kreativität eventuell schlecht eine geschichtliche Entwicklung denken oder eine gesellschaftliche Entwicklung antizipieren. Es lässt sich vieles aufschließen von dem, was wir so haben, aber wie das nun weitergeht, das liegt am Konzept selber, dass es sozusagen nicht geschichtsträchtig wird, sondern es beschreibt ja gerade sozusagen eine gewisse iterative Form. Ja. Frage mich jetzt mit den Beispielen.
Ich glaube nicht, dass das am Konzept selber liegt. Ich meine, das ist die Frage.
Wie tauglich das Konzept ist, wollte ich jetzt einfach nochmal nachfragen. Na, das ist der Kreativität.
Okay.
Ihr Konzept, also Ihr Grundkonzept sozusagen. Wenn es sozusagen unter dem Stichwort der Ästhetisierung darum geht, die Subjekte entweder performativ werden zu lassen oder zum Publikum werden zu lassen, dann deckt das ja sicher einige Formen ab des gesellschaftlichen Lebens oder sozialer Praktiken, aber auch nicht alle. Also das Fußballspielen war eben schon mal ein gutes Beispiel. Ja, also mir würde es jetzt schwerfallen, aber ich lade Sie gerne dazu ein, also ein Fußballspiel im Stadion unter dem Aspekt der Kreativität jetzt zu beschreiben. Nichts gegen die Fußballfans, ja, ich bin jetzt keiner. Hat man schon gemerkt, ja. Ich würde, oder vielleicht sage ich umgekehrt, das Fußballspielen unter Freunden, also eine soziale Interaktion. Ja? Also mit anderen Worten, in dem Konzept der Kreativität und der Ästhetisierung schwingt der einsame Künstler immer noch sehr lange mit, ja? Von dem das herkommt, das Originalgenie. Und ist das nicht ein, sozusagen, wenn man diesen Begriff fruchtbar machen will für soziale Praktiken, ist das nicht ein Hindernis? Das ist eine echte Frage jetzt.
Ja, ich sehe das Problem, aber es ist ja auch so. Also für mich ist der Kreativitätsbegriff hier eigentlich ein Begriff gewesen, mit dem ich in das Thema eingestiegen bin. Ich denke, mit dem man auch gut einsteigen kann. Aber der Begriff hat natürlich ein Problem dieses Begriffs ist natürlich, es ist ein Begriff aus dem Feld selbst. Ja, es ist kein Beobachtungsbegriff, ne, sondern es ist ja eine Semantik, ob man gesagt das Schöpferische oder die Kreativität, die ja in diesem Feld selber zirkuliert, ne, die da auch sehr aufgeladen ist mit sehr vielen Konnotationen zusammen und so weiter. Und deswegen war das für mich jetzt aber so, dass ich eigentlich mit diesem, ich würde sagen, man kommt gut mit dem Begriff in die Sache rein, aber man sollte nicht bei dem Begriff stehen bleiben. Und im Grunde mache ich das dann ja auch so, dass ich nicht bei dem Begriff stehen bleibe, sondern ich übersetze ihn ja in eine etwas neutralere und formalere Sprache, die ich ja vorhin auch gesagt habe, nämlich, dass ich meine, es geht hier nicht einfach um Kreativität, sondern es geht um ein Regime des ästhetisch Neuen. Also es geht erstmal um Regime auch des technisch Neuen und dann geht es aber um die Regime des ästhetisch Neuen. Und soziales Regime heißt eben gerade, dass das eben eine bestimmte soziale Strukturierungsform ist mit Produzenten und Publikum, wo es immer eben um die Verfertigung von ästhetisch Neuem geht. Das ist jetzt ganz formal, das klingt auch fast ein bisschen formalistisch, aber das, was eigentlich der Kern dieses Kreativitätsdispositivs ausmacht. Das muss man auch nicht Kreativitätsdispositiv nennen, das kann man dann auch das Dispositiv des ästhetisch Neuen nennen oder wie auch immer. Dann ist man irgendwann von dem Kreativitätsbegriff weg, was ich glaube ich auch gar nicht so schlecht fände. Aber der Kreativitätsbegriff ist erstmal, glaube ich, man kommt gut rein, aber man muss ihn natürlich umformen. Man muss ihn auch analytisch besser fassen können und das suche ich ja auch. Jetzt konnte man natürlich, aber trotzdem sind das natürlich alles historische Begriffe, das ist klar. Aber ich meine auch, dieses Regime des ästhetisch Neuen ist etwas, was eben in einem bestimmten historischen Kontext entstanden ist und jetzt in einem anderen weiterläuft, vielleicht ja irgendwann auch verschwindet. Das halte ich für völlig, das ist sicherlich möglich und da muss man eben andere Begriffe nehmen. Aber da würde ich auch wieder durchaus diese Foucault-Referenz haben. Also wir müssen da historisch denken. Es kann nicht darum gehen, jetzt überzeitliche Begriffe zu nehmen, die dann aber in 50 Jahren mag es eine andere gesellschaftliche Konstellation geben, für die dann andere Begriffe nötig sind und das werden wir dann sehen.
Ich glaube, eine Dreiviertelstunde ist jetzt langsam rum. Sie haben jetzt die Möglichkeit, selber Ihre Fragen noch hier zu stellen. Gibt es schon welche?
Hier vorne. Vorne gleich.
Um mal kurz auf den Titel der Veranstaltung zurückzukommen, inwieweit ist denn das aktuelle Gesellschaftssystem dann Ursache für eine Krise der Kreativität oder ist es eine Gefahr für Kreativität oder ist das, was jetzt als Kreativität dann bezeichnet wird, in eben diesen Clustern von Gruppen oder so überhaupt wirkliche Kreativität oder ist das eigentlich was ganz anderes und deswegen ist es anders oder ist es so, dass eine auf Profit orientierte Kreativität keine eigentliche Kreativität sein kann? Also das ist jetzt so da die Frage.
Ja, also ich habe ja diesen Veranstaltungstext auch nicht geschrieben. Aber ich würde nicht sagen, dass die Kreativität in einer Krise sich befindet. Aber ich habe eben auch Probleme mit dieser Vorstellung einer wahren Kreativität. Ja? Also jetzt wahre mit, also wirklich mit H geschrieben, also einer wahren Kreativität, also einer gewissermaßen einer unschuldigen Kreativität, die nicht verunreinigt ist durch den Markt und so weiter. Also damit habe ich Probleme, obwohl ich ja vorhin selber von profaner Kreativität sprach. Aber ich meine, das ist ja immer diese, man kommt natürlich leicht dazu, zu fragen, aha, es gibt doch jetzt vielleicht auch noch eine ganz andere Kreativität, die wir auch weiterhin normativ auszeichnen können. Da habe ich Probleme. Da müsste man vielleicht einen normativ orientierten Philosophen fragen, der vielleicht dann solche Begriffe, also ein normatives Programm da aufsetzt. Aber das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde sogar jetzt nochmal, da müsste ich etwas ausholen. Ich denke ja auch gerade nicht, dass dieses Modell der Kreativität, aber auch der ästhetischen Praxis, dass die jetzt gewissermaßen, auch gerade in der Moderne, wir reden ja nur von der Moderne, dass die erst gewissermaßen vormarktlich war und dann irgendwann kommt aber die Ökonomie oder der Markt oder der Kapitalismus und usurpiert das. Ja, viele haben ja diese Vorstellung, dass auch die Kunst gerade erstmal so ein vormarktliches Feld gewesen sei, das dann aber irgendwann mit der Kulturindustrie oder wie auch immer oder gar mit der Global Art Scene und so weiter in den 90ern, also irgendwie durchökonomisiert würde. Ich würde sagen, dass es eigentlich genau andersrum ist und auch wenn das vielleicht etwas schmerzhaft ist, dass man sich das klar macht, ich würde sagen, die moderne Kunst war von Anfang an eine, die auf einem Aufmerksamkeitsmarkt sich befunden hat. Ob das jetzt kapitalisiert war oder in einem finanziellen Sinn ökonomisiert, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber die Kunst war eben immer, also die moderne Kunst eine, wo Produzenten vor einem Publikum versuchten, etwas Neues darzustellen und eben in der Aufmerksamkeit mit anderen konkurrierten. Ja? Und diese, insofern ist gerade in der modernen Kunst ein ganz basales Konkurrenz- und Wettbewerbselement von Anfang an drin. Ob das jetzt bei den Literaten war, bei den Romanschriftstellern oder bei den bildenden Künstlern oder natürlich auch bei den Theaterregisseuren und Theaterautoren. Das war ja von Anfang an ein ganz heftiger Wettbewerb. Ich würde sogar sagen, also wenn man irgendwo nach einem heftigen Wettbewerb in der Moderne schon ganz früh sucht, dann in der Kunst. Ja? Das war also gewissermaßen so vermarktlich wie nur irgendwas und selbst die staatliche Kunst. Die war ja, ich würde jetzt, auch wenn man jetzt das, sagen wir mal, das klassische deutsche Theater sich denkt, das war natürlich staatlich, das war nicht in dem Sinne durch, in einem vordergründigen Sinne durchökonomisiert, aber das war ja eine massive Wettbewerbskonstellation der Autoren untereinander. Also man muss ja mal die Biografien über Schiller und so weiter lesen, in welchem heftigen Wettbewerb um Aufmerksamkeit die sich befunden haben. Also insofern, wenn man wirklich von Kunst als einem sozialen Feld auch, nicht nur die Kunstwerke immer im Auge hat, sondern als ein soziales Feld, dann sieht man auch da, in das Ästhetische, die ästhetische Praxis war da in der modernen Kunst von Anfang an in so einer Aufmerksamkeitsökonomie drin und musste nicht erst später durch Kapitalisierung dahin gebracht werden. Das ist vielleicht etwas desillusionierend, aber ich meine, dass man das so, also aus meiner Sicht schätze ich das jedenfalls so da. Also Ihnen ist das zweifelhaft. Ach so.
Ja. Gut. Ja, vielen Dank für die letzten Bemerkungen jetzt. Jetzt erkenne ich auch den Herrn Reckwitz irgendwo wieder, den ich gelesen habe, zum Beispiel auch im hybriden Subjekt. Ich war jetzt etwas überrascht von Ihren einführenden Bemerkungen hier, dass Sie quasi von der Ästhetisierung, von der zunehmenden Ästhetisierung, es kam das Beispiel der Städte, die also durchsickern würde jetzt. Ich bin es eigentlich gewohnt gewesen von Ihren Analysen, die Sie da ja auch historisch gemacht haben, dass da immer ganz konkrete Akteure unterwegs waren und dass die sozusagen sich den Staffelstab in die Hand geben und bestimmte Akteure immer etwas hegemonial gemacht haben. Und insofern war das jetzt also dieser Einwurf, dass der Wettbewerb in der Kunst immer schon da war, könnte man jetzt sofort anschließen. Dann hat er sich eben jetzt, sage ich mal, in alle Lebensbereiche hindurch durchgesetzt, weil das, was Sie auch zu, sage ich mal, jetzt zu Funktionalismus gesagt haben in den 60er Jahren, ich meine, das war auch eine Ästhetik und die hatte auch, das fand man auch schön. Man fand, ich würde mal sagen, zur Stadtentwicklung. Das ist nämlich ein Punkt, der mir dann generell eigentlich immer ein bisschen fehlt. Es gab ja immer auch schon etwas so wie Arbeiterkultur oder Arbeiterwohnviertel, die übrigens auch in der Kunst aufgegriffen wurden und gezeichnet wurden. Da ist mir sofort Zille irgendwie eingefallen. Selbst beim Beginn der Stadtsoziologie mit hässlichen Städten, das ist ja auch eine Ästhetisierung von Stadt, da hat es ja auch immer schon stattgefunden, dieses, sage ich mal, sich auseinandersetzen über bestimmte Konzepte und die werden dann hegemonial gemacht und ich würde da sagen, das findet eben jetzt durchgreifend in allen Bereichen statt, dieses Wettbewerbsprinzip und dann könnte ich auch wieder mitgehen. Okay.
Herr Reckwitz, es freut mich, Sie mal persönlich kennenzulernen und ich würde sagen, also ich gehe mit Ihnen methodisch völlig d'accord, was das Historisieren, Kulturalisieren anlangt, was das Anschauen von Konstellationen, von Gefügen, von Dispositiven, von kulturellen Praktiken betrifft. Allerdings habe ich dann möglicherweise, oder Sie sagen ja selbst, der Begriff kommt aus dem Feld. Und ich fürchte, dass wenn man diesen Begriff historisiert und kulturalisiert, man Probleme bekommt mit dem, worauf Sie hinaus wollen. Also ich habe große Schwierigkeiten mit dem Begriff der Ästhetisierung, weil der ist mir viel zu schwammig. Der sagt alles und nichts. Ist das alles, was zu Kunst gehört oder alles, was wir schön finden oder wie? Ich weiß es nicht genau. Sie reden von Zuschauern, da können Sie mich dann als Theaterwissenschaftlerin fragen, da können wir dann mal über Theatralisierung reden. Na, die Erfindung der Schau, die haben die Griechen irgendwann mal, als die Bevölkerung zu anwuchs, Thea genannt. Und da fand eine Trennung statt. Am Fest hatten alle Teilnehmer. Teil, weil aber ökonomisch schon allein das nicht mehr machbar war, dass alle ihre Bedürfnisse vollends befriedigen konnten, wurde die Thea erfunden. Und da gab es plötzlich Zuschauer und Akteure. Und nicht mehr alle waren Teilhabende. Dennoch, wenn man sich die Kulturgeschichte anguckt, sieht man eine ganze Menge von Punkten, wo das wieder zurückschlägt, wo das wieder in Frage gestellt wird, wo es unterschiedliche Konstellationen gibt, Parallelitäten, Dominantenbildung und so weiter. Von daher wäre mir als Historikerin auch Ihr historischer Zugriff zu klein, weil ich glaube, man müsste dann schon gucken, die Moderne im weiteren Sinne wird insbesondere natürlich aus der italienischen Renaissance heraus mit der italienischen Renaissance angesetzt. Und die Prozesse, die Sie hier ansprechen, gerade Stadt und Stadtentwicklung und so weiter, gehen bis dahin zurück. Und ich fürchte, das haut eben so mit Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert nicht hin. Aber selbst wenn ich die Moderne im engeren Sinne angucke, also Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert, dann haben ja die Kulturwissenschaftler in den letzten Jahren sehr deutlich nachgewiesen, dass die Moderne im engeren Sinne eine sehr widersprüchliche Periode ist, wo es eben, denken Sie an die Symbolisten zum Beispiel, wo es also durchaus Rückgriffe, es gibt ja, gab richtige Auseinandersetzungen zwischen den Traditionalisten und den Neueren. Auch da, denke ich, müsste man das differenzierter angucken. Aber mein eigentlicher Vorschlag, Ihr Beispiel mit dem Fußball hat mich draufgebracht. Ich glaube, es gibt eine Differenz zwischen Kreativität und Spiel. Creare heißt immer, ich will was schöpfen. Ich will was hervorbringen. Und wenn ich was hervorbringen will, soll das immer was Neues sein. Klar. Spielen ist etwas anderes. Nun ist das ein weites Feld und ist eine uralte kulturelle Praktik mit ganz verschiedenen Abzweigungen. Aber der historische Anthropologe Lantanari, Kollege aus Italien, der nimmt einfach das Lateinische zu Hilfe und sagt, man muss differenzieren zwischen Lusus und Ludus. Und da wäre dann der Ansatzpunkt, wo man vielleicht beim Lusus gucken könnte, welche kulturellen Erfindungen werden da gemacht. Und dann ist man aus der Falle mit dem Neuen und dem Alten raus. Ja. Entschuldigung, wenn ich hier so ein Co-Referat halte, aber viele Dinge haben mich eben, bewegen mich selbst so, dass es mich dann in den Fingern juckt.
Ja, also ich bin sehr dankbar für Ihre Hinweise. Also zunächst einmal, ich meine, was das Historische angeht, das ist teilweise, da haben Sie natürlich völlig recht, da bin ich teilweise auch gerade in diesem Buch natürlich bornierter Soziologe, also dass wir Soziologen überhaupt mal bis ins 18. Jahrhundert zurückgehen, ist ja sehr, wie es meine Kollegen, die schütteln da sowieso eher mit dem Kopf, wenn man vor 1980 zurückgeht, ich polemisiere jetzt etwas, aber insofern, ich kenne natürlich auch teilweise auch die Literatur, wo man sagt, gut, man kann natürlich auf die Renaissance zurückführen. Das ist völlig klar. Ne? Ich glaube, dass das auch, das kann man auch, das könnte man sehr gut machen. Und dann, ich würde aber nicht sagen, dass die These dann damit auseinanderfällt, sondern man hat dann eben quasi jetzt dieses Gegenelement, also diese Orientierung an dem Schöpferischen, hat man dann eben historisch noch weiter verfolgt, auch zurückverfolgt. Der andere Punkt mit dem Theater oder dem Theatralischen, das müsste ich mir auch nochmal überlegen. Ich meine, es gibt ja auch diese Begriffe der Theatralisierung von Gesellschaften, ne? Inszenierungsgesellschaft, das hängt ja auch vielleicht mit Ästhetisierung zusammen. Ich würde übrigens durchaus Ihnen recht geben, dass ich auch mit dem Begriff der Ästhetisierung, den ich ja selber hier auch sehr prominent vertrete, auch sogar in dem Untertitel dieses Buches, dass ich da auch derweil etwas unzufrieden bin. Und zwar vielleicht auch sogar aus ähnlichen Gründen wie Sie. Aber ich würde eher sagen, das ist aber jetzt auch unsere gemeinsame Aufgabe, da eine gute Alternative, zu bauen. Denn ich habe den Eindruck, wir haben ja durchaus ein ähnliches Anliegen. Nämlich, was ich jetzt am Anfang sagte, eben auch die Moderne eben nicht als einen einfachen Rationalisierungs-, Versachlichungs-, Kapitalisierungs-, Differenzierungsprozess zu verfolgen, sondern eben auch diese Gegenelemente, die man jetzt vielleicht auch erst einmal, natürlich jetzt noch problematisch, problematischer mit diesem Begriff Kultur umschreiben könnte. Ja? Also ob jetzt das Ästhetische oder das Ludische, also das Spielerische oder das Theatralische oder auch das Narrative, nicht? Und so weiter, das sind ja alles Elemente, die da eine Rolle spielen. Und ich denke möglicherweise auch, dass man den Begriff des Ästhetischen hier nicht überstrapazieren sollte oder dass er in der Gefahr ist, dass man ihn überstrapaziert. Insofern überlege ich jetzt auch im Moment ja auch in diesem neuen Buchprojekt, ob man nicht eher so einen Überbegriff wie Kulturalisierung nehmen sollte, wobei der natürlich auch wieder sehr vage ist. Ne? Und dann hat man eben verschiedene Unterelemente, also nämlich genau das Ästhetische, das Narrative, das Gestalterische und das Ludische. Also das, so habe ich das jetzt in diesem Pettler nämlich gerade so eingeführt. Also, aber ich, es ist sicher auch, aber es ist wirklich schwierig. Aber ich denke, das wäre eigentlich eine gemeinsame Aufgabe auch von ihr, sage ich mal, uns Kulturwissenschaftlern, da auch, also begrifflich etwas anzubieten, was auch auf der Ebene wirklich nicht nur dieser vielen Phänomene, die wir ja auch gerne immer beschreiben, sondern auch dieser moderne Theorie und auch der Gesellschaftstheorie insgesamt da den Blick gewissermaßen öffnen kann.
Jetzt habe ich das Mikrofon. Dagmar Wahlbaum ist mein Name. Ich komme aus der Musik drüben, mache da Musikpädagogik, beschäftige mich seit längerer Zeit mit ästhetischer Theorie, genauer ästhetische Praxis und finde von daher auch Ihren Praxisbegriff sehr hilfreich. Ich will nur eine kurze Frage stellen. Da Sie ganz viele Künste genannt haben, aber die Musik nicht, möchte ich erstens darauf hinweisen, dass es die auch gibt und fragen, ob es Sie sich mit ihr auch beschäftigt haben und will sozusagen zwei Anker werfen. Der eine, den nenne ich mal Adorno und die Folgen, wo es immer noch Komponisten gibt, die sozusagen in einem autonomen Material Gedanken weiter komponieren und damit einen Eigensinn geltend machen würden. Wie verhält sich das zu diesem Konkurrenzpraxis-Dings? Und die zweite Frage betrifft die Popmusik, in der sehr viel Grooves, sehr viel Loops verwendet werden, die also wesentlich Wiederholung gekennzeichnet ist. Von daher meine Frage, ob vielleicht in dieser Art von Musik bereits Ihre Vision des Nicht-Neuen, Ihre Vision der Wiederholung Ihren Ausdruck gefunden hat.
Ja, zunächst, was der Musik angeht, also in dem Buch, also die beiden Kapitel, wo es um Kunst geht, da hatte ich eigentlich der Hintergrund, auch den Texthintergrund, den ich hatte, das war vor allen Dingen aus dem Bereich der bildenden Kunst, muss ich sagen. Also insofern, das ist dann natürlich auch durchaus eine Engführung, aber da war das auch etwas dem Thema geschuldet. Was jetzt gerade Ihre beiden Anmerkungen angeht, weiß nicht, ob ich das erste jetzt ganz richtig verstanden habe, aber ich würde das jetzt auch erstmal überhaupt nicht ausschließen, dass natürlich jetzt innerhalb des Kunstfeldes, ob das jetzt in der Musik ist oder in den anderen Künsten, natürlich Künstler in dem, was sie tun, sicher sehr häufig, also gerade in der Moderne, in ihrem Kunstwerk etwas Eigensinniges sehen, also etwas Autonomes sehen, was aber ja gar nichts daran ändert, dass auch gewissermaßen, ob sie nun wollen oder nicht, sie mit diesen Kunstwerken sich auf einem künstlerischen Aufmerksamkeitsmarkt bewegen. Nicht? Also wo sie mit anderen Kunstwerken konkurrieren. Also da würde ich sagen, ist die Intention des Künstlers, also des Akteurs, ja gar nicht so entscheidend. Also der Akteur kann ja alle möglichen Intentionen haben. Ne? Also eigensinniges Kunstwerk, eine politische Intention oder auch einfach nur groß rauskommen oder was auch immer. Aber entscheidend ist ja, meine ich, wie das Feld, also das soziale Feld Kunst strukturiert ist. Und das scheint mir auch da aufmerksamkeitsökonomisch strukturiert zu sein. Es gibt ja dieses schöne Buch auch von, oder diese Aufsätze von Bourdieu, ne? Also über die Regeln der Kunst, aber auch zu den Integrationsinstanzen, wo er das ja auch unterscheidet, zwei Fraktionen gewissermaßen des Kunstfelds, also einmal das Populäre, das also auf Aufmerksamkeit bei den Massen setzt und dann aber auch eher das Elitäre, das dann aber natürlich auch auf die Anerkennung eines Publikums setzt, aber natürlich eines Engeres, der Kritiker zum Beispiel, der anderen Künstler und so weiter. Das ist aber auch ein Publikum und da konkurriert man auch um Bewertung und Aufmerksamkeit und so weiter. Und der zweite Punkt, dass Sie sagten, das leuchtet mir sehr ein, dass es da gerade auch in der Popmusik natürlich gegenläufige Tendenzen gibt. Also das ist ja auch immer das Interessante, denke ich, bei solchen Thesen. Es gibt ja immer, in dem Moment, wo es ein Dispositiv gibt, gibt es gegenläufige Tendenzen, wo man gerade versucht, ja aus diesem Innovationszirkel rauszukommen, zum Beispiel über Serialität. Ne? Also gerade Serialisierung wäre ja auch eine Methode, vielleicht da rauszukommen. Ist natürlich die Frage, inwieweit das funktioniert, aber ich würde das auch durchaus so oder jedenfalls auch so interpretieren, dass da man versucht, im Grunde dieser Orientierung am Neuen da eine Alternative entgegenzusetzen.
Wir haben ja in der letzten Frage jetzt schon andere Disziplinen noch mit erschlossen. Ich würde gerne den Reigen der Disziplinen noch um die Theologie erweitern. Das Wort Kreativität kommt ja schon irgendwie vom Schöpfer her. Vielleicht kann ich meine Frage so eingrenzen, ob es methodische Gründe hat, weshalb sie anders als zum Beispiel jemand wie Charles Taylor, die das Narrativ der Säkularisierung nicht so sehr ins Zentrum der Moderne stellen. Na, der Säkularisierung, ja. Und also für mich hat das ja auch naheliegende Konsequenzen, wie man die Problemstellung definiert. Sie sprechen von Affektmangel, der im Grunde diese Ästhetisierung antreibt. Man könnte es ja auch als Sinnmangel charakterisieren. Also das ist so meine eine Frage, ja, warum sie so sozusagen das ausblenden. Und dann die zweite Frage, so wie Sie die Ästhetisierung beschreiben, hat sie ja eher ein differenzierendes Moment. Ja, also alles muss anders sein, neu. Gerade im Blick auf aktuelle politische Bewegungen, Konstellation, Migrationsströme und so weiter, könnte man ja auch eine naheliegende Funktion von Kunst in der Integrierung sehen. Haben Sie dazu sich schon Gedanken gemacht? Wie sehen Sie das Potenzial dort? Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Also zu dem letzten Punkt. Also wie gesagt, ich würde, was die Kunst angeht, also quasi die Soziologie der Kunst, ist ja für mich, das muss ich immer sagen, ich habe ja einen soziologischen Blick auf die Kunst. Ne? Das, den würde ich auch stark machen. Aber jetzt durchaus, also ich interessiere mich für Kunst ja eben als ein soziales Feld, auch als ein Ensemble von Praktiken. Insofern ist es ja völlig klar, dass, jedenfalls, wenn ich das richtig sehe, in der Moderne Kunst, also Kunstwerke, ja immer ganz unterschiedliche Intentionen und Absichten und auch Funktionen hatten. Nicht? Also ob das eine politische ist, zum Beispiel jetzt die Integration, wäre ja auch eine politische Funktion. Nicht? Das hat es ja auch immer gegeben. Ne? Also uns emanzipatorische Kunstanspruch oder aber auch L'art pro l'art oder den Ästhetizismus. Das gibt es ja ganz unterschiedliche Strategien oder auch Intentionen, die mit der Kunst verbunden sind. Aber ich würde trotzdem darauf beharren, das mag vielleicht etwas langweilig klingen, dass diese Künste sich alle zunächst einmal in der Moderne eben, dass sie einmal immer diesen Novitätsanspruch haben, ne, also dass sie diesen Neuigkeitsanspruch haben und dass sie sich in dieser Produzenten-Publikums-Konstellation und eben mit diesem Aufmerksamkeitswettbewerb, dass sie sich immer in dieser Konstellation befinden. Ganz egal, wie sie inhaltlich sonst auch ausgerichtet sein mögen. Ne. Also insofern ist das, was für Sie ist, das ist eigentlich jetzt eine spezifische Frage bestimmter Künste. Natürlich könnte man fragen, ob nicht die Kunst dann doch auch teilweise, das hatte ich ja vorhin angedeutet, es ihr auch gelingt, aus diesem Strukturmodell, das ich genannt habe, auszubrechen. Das versucht sie ja auch immer wieder, eben zum Beispiel, indem sie jetzt versucht, eigentlich aus dieser Publikumsfixierung rauszukommen. Und da könnte man ja an sowas wie eben lokale Kunstprojekte denken. Vielleicht hatten Sie sowas auch vor Augen. Ne? Also Künstler, die eben im lokalen Kontext mit Teilnehmern etwas zusammen machen, auch vielleicht als eine Art Initiative, wo es gar nicht um ein überregionales Publikum geht. Und dann wäre das vielleicht wirklich, ne, etwas, was dieses Strukturmodell irgendwie versucht aufzubrechen oder in eine andere Richtung zu gehen. Und ihre erste Frage, was die Religion angeht, ich habe tatsächlich in dem Buch in einem Abschnitt, da geht es auch um Religion, und zwar durchaus, glaube ich, in einer Richtung, oder in einer Art, die für Sie jetzt auch interessant ist, oder die vielleicht sogar in eine ähnliche Richtung geht, wie Sie sie gerade mit Verweis auf Charles Taylor angesprochen haben. Nämlich, ich hatte da ein Kapitel, wo die Frage sich stellt, also Affektmangel in der Moderne und was sind gewissermaßen soziale Kontexte, die versuchen, diesen Affektmangel irgendwie zu kompensieren und dann doch sowas Affizierendes in die soziale Praxis hineinzubringen. Und da wäre der ganze Bereich des Ästhetischen eben ein Feld, aber ein zweites Feld wäre natürlich das Religiöse und ein drittes Feld wäre das Politische. Also das Politische, das ja auch ein Affektherd ganz enormen Ausmaßes, gerade im 20. Jahrhundert war. Aber das Religiöse natürlich auch. Ne? Das ist natürlich gewissermaßen das Alte, also das, was vielleicht auch tradiert wird, auch in der Moderne ja doch immer mal wieder aufkommt, sofern ja keine einfache Säkularisierung stattfindet, sondern immer mal wieder greift man ja auch auf Religion zurück. Und zwar eben auch, gewissermaßen wäre Religion dann, könnte man sagen, das funktionale Äquivalent zur Kunst. Ne? Das wäre ja fast eine nietzscheanische These. sozusagen. Aber Religion ist, denke ich, insofern auch interessant eigentlich als ein Komplex in der Gesellschaft, weil, wenn ich das richtig wahrnehme, sie ja, weil die Religion ja in vieler Hinsicht eigentlich diesem Regime des Neuen, also des kulturellen Neuen, widerspricht. Teilweise auch nicht. Es gibt ja auch einen Markt der Religion, der ja auch untersucht wird. Also es gibt auch immer wieder neue Religionsgemeinschaften, eine neue spirituelle Erfindung und so weiter. Da ist es eigentlich Teil des Dispositivs. Aber natürlich die alten Traditionen, alten Religionen, die dann versuchen, sich auch immer wieder als stabil gewissermaßen darzustellen, also gerade nicht als sehr veränderungsorientiert, also die klassischen Religionen der Hochkulturen, die sind ja sind interessanterweise ja dann eher etwas, was könnte man sagen, ja nicht diesem Muster des Kreativitätsdispositivs entspricht, indem es da eigentlich eher um die Tradierung des Alten geht. Und das kann natürlich auch wieder sehr anziehend wirken, ne? Also für die Subjekte, dass da eigentlich genau dieses Gegenelement, also das, natürlich die Traditionen sind auch erfunden, das ist ja nicht einfach nur eine Tradierung, auch der sogenannte Fundamentalismus ist ja dann auch wieder eine sehr moderne Erfindung, aber es geht auf jeden Fall ja eher auch um diese Wiederholung, ne? Also die Wiederholung von Riten zum Beispiel, Wiederholung von Glaubensbekenntnissen, also gerade nicht die Innovation, die Kreation und so weiter.
Genau, ich will auch noch mal ganz kurz die philosophische Perspektive hier, ja, wir sind ja auch ein philosophischer Salon hier, und Sie sprachen gerade eben ganz kurz, das ist, erinnert ja fast schon ein bisschen an zum nietzscheanischen Gedanken oder so, sagen Sie was Ähnliches, und insofern wollte ich auch noch mal diesen Nietzsche kurz hier, kurz in den Raum hineinbringen. Mir stellt sich immer so die Frage nach dem Selbstbild, also was ist der Mensch, das ist ja nun durchaus eine Frage und antwortet sozusagen diese Wahrnehmung, also diese Heiligung der Wahrnehmung oder des Wahrgenommenwerdens, antwortet sozusagen auch auf so eine anthropologische Frage und ist insofern so eine Forcierung, die da stattfindet, die dann durchaus auch in diese theologische Sinnfrage mündet und die ja Nietzsche dann gestellt hat und in Form auch eines Nihilismus, vor dem wir stehen. Und insofern die Ästhetisierung, also das Wahrnehmen und das Wahrgenommen werden als eine Art von Lösung apostrophiert, aber die natürlich Nietzsche ja nur für ganz wenige apostrophiert. Und insofern könnte man von so einer Plebilisierung fast dieser Ästhetisierung, ja. Und es wird ein Versprechen gegeben, das sich sozusagen nicht hält oder nur unter Verlusterfahrung, dass nun alles als Kunst apostrophiert wird und wir sozusagen auch die Dimension der Distinktion an sich verlieren. Ja. Und deswegen, meine Frage ist im Prinzip, Nietzsche als Stichwortgeber, wie taucht er auf oder so anthropologische Gedanken? Sie sagten Historisierung und Soziologisieren, aber ist diese Dimension, die kann man doch gar nicht draußen lassen, also dass es eine Frage ist nach Selbstbildern, die da beantwortet werden und die sich dann tragen oder eben nicht tragen.
Also ich kann nur für mich sagen, dass ich versuche, sie rauszulassen, aber ich liefere Ihnen ja hier keine Totalperspektive, sondern eben eine soziologisch-kulturwissenschaftliche und ich denke aus der Sicht, ich meine, das ist ja ein Reflexionsangebot, auf deren Grundlage wir natürlich weiterdenken und gerade Sie natürlich auch, was man daraus jetzt zum Beispiel auch in anthropologischer Hinsicht oder auch gerade in normativer Hinsicht, in politischer Hinsicht und so weiter, was man daraus vielleicht machen kann. Und da kann man ja ganz unterschiedliche Dinge daraus machen. Aber ich kann nur noch mal sagen, ich finde, obwohl es da mittlerweile in der Soziologie auch andere Stimmen gibt, eigentlich, dass die Soziologie gut daran tut, also anthropologisch möglichst dünn zu sein. Und dafür eben sozial und kulturell und historisch möglichst dicht. Also möglichst wenig in den Menschen und in seine Grundstruktur hineinzulesen, weil, das würde ich schon sagen, also was ich aus der philosophischen Anthropologie zum Beispiel finde, da wird eben doch sehr viel hineingelesen in den Menschen, was dann eben von Natur aus in ihm drin ist. Und ich hätte jetzt eher eine Tendenz, das möglichst, also das meine ich wirklich, ist auch eine foucauldianische Perspektive, da also möglichst wenig in diese Anthropologie des Subjekts rein zu lesen und möglichst viel eben aus den historischen, kulturellen und sozialen Umständen zu erklären und zu beschreiben. Und dann kann man sich natürlich fragen, welcher andere Mensch dabei auch herauskommt. Ne? Aber das ist ja eben nicht der Mensch, der immer schon da war, sondern das ist eben auch ein anderer Mensch. Eben auch der Mensch des Kreativitätsdispositivs ist dann eben ein anderer. Und es gibt sicherlich noch ganz andere Menschen, Typen und Formen, die wir leider in Zukunft auch erleben werden. Aber ich würde das eben wirklich Kontingenz setzen wollen. Und das ist aber auch eine politische Aussage, weil dieses Kontingenz setzen des Menschen ja auch bedeutet, dass da ja auch vielleicht durchaus Veränderungsmöglichkeiten weiterhin bestehen.
Ich schlage vor, dass wir den ersten Teil des Thomasus Clubs beenden. Das ist der mit dem Mikrofon und mit den Leuten, die hier vorne sitzen. Der zweite Teil wäre dann einfach der informelle Teil. Die Bar ist noch geöffnet, der Raum ist noch benutzbar bis Mitternacht, da macht die Bibliothek zu. Wir verweisen noch kurz auf die nächste Sitzung.
Ja, also die vorletzte Veranstaltung in diesem Rahmen findet am 22. Juni hier statt. Und zwar mit Helen Watanabe O'Kelly. Und zwar zum Thema Frauen und Hofkultur in der frühen Neuzeit. Sie sind herzlich eingeladen.
Und jetzt danken wir Andreas Reckwitz für
heute. Herzlichen Dank.